기온다.
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 기온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 428. Bei den frostigen Temperaturen senden wir aus unserem Berliner Studio als erstes eine Nota aus Mexiko, inklusive erwärmender Musik von Alerta Bacalar. Danach geht es weiter nach Brasilien. Dieses gilt unter Flüchtenden wegen seiner Gastfreundschaft als ideales Fluchtland. Doch wer dort Asyl bekommt, ist oft mit vielerlei Vorurteilen konfrontiert. Derzeit sind es vor allem Menschen aus Venezuela, die Grenze Richtung Brasilien überschreiten und vorerst bleiben wollen. Die Zahl der Asylanträge ist 2017 in die Höhe geschnellt. Und die neue konservative Regierung setzt alles daran, künftig die Flucht ins Land zu erschweren.
Last but not least widmen wir uns dem 8. März, dem Internationalen Frauentag. Hierzu blicken wir nach Argentinien. Wir interviewten Veronica Gago vom Organisationskollektiv Ni Una Menos. Mehr Informationen zu der Bewegung Ni Una Menos, keine Frau weniger, findet ihr auch auf unserer Themenseite Checkliste Menschenrechte in der Rubrik Frauen und Queer. Eine lauschige und interessante halbe Stunde wünscht euch das Onda Info Team.
Onda Info Nachrichten.
Mexiko. Die Laguna Bacalar ist ein über 40 Kilometer langer und bis zu 2 Kilometer breiter See auf der Halbinsel Yucatan, im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo. Bekannt ist der See wegen der vielen Schattierungen seines glasklaren, intensiv blauen Wassers, weshalb er auch See der sieben Farben genannt wird. Verursacht wird das Farbenspiel durch die unterschiedliche Tiefe der sieben mit Grundwasser gefüllten Kalksteinlöcher, welche den See formen. Nicht nur das klare Wasser der Laguna Bacalar und ihre weißen Strände locken immer mehr Besucher an. Auch das dem See seinen Namen gebende kleine Städtchen hat mit seiner alten Festung eine kleine Attraktion zu bieten. Doch das Paradies ist in Gefahr. Bereits im Jahr 2015 löste die Bundesbehörde für Umweltschutz einen Umweltalarm aus. Illegale Abwassereinleitungen und eine nicht ausreichende Abwasseraufbereitung sind verantwortlich für die drastische Verschlechterung der Wasserqualität des Sees. Fast noch schlimmer sind allerdings die Auswirkungen der immer intensiver betriebenen Landwirtschaft. Der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in riesigen Monokulturen ist mit dem Einsatz hochgiftiger Chemikalien verbunden. Diese stellen nicht nur ein Risiko für Mensch und Umwelt dar, sondern tragen auch zur Verschmutzung der Laguna Bacalar bei. Deshalb hat eine Bürgerinitiative auf der Kampagnenplattform change.org eine Petition gestartet. In dieser wird die Regierung Quintana Roos aufgefordert, die Region zur gentechnikfreien Zone zu erklären und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Zur Unterstützung der Petition hat Gran OM ein neues Video produziert. Dieses findet ihr unter dem Namen Alerta Bacalar auf YouTube. Die Petition zur Schaffung der gentechnikfreien Zone in Quintana Roo wurde auf der lateinamerikanischen Seite von change.org gestartet. Doch bevor ihr jetzt ins Netz stürzt, gibt es Alerta Bacalar auf die Ohren.
Estado en
contaminando los ríos, la laguna y hasta el mar. Es el humano y su falta de conciencia el que asesina con agrotóxicos la tierra. Pero los químicos siguen hasta el subsuelo mezclándose con sustancias que no tienen tratamiento, pues sin drenaje los desechos donde dan. Y que hará con el turismo desmedido crezca más. ¿Cómo se contendrá este desastre ambiental si respuesta va a calar poco a poco morirá?
Ein Menschenrecht auf Migration gibt es nicht. Und eines auf Asyl, nicht so richtig. Die UNO spricht lediglich vom Recht in anderen Ländern, Flucht zu suchen.
Flüchtling ist eine Situation. Man ist keine Eigenschaft, sondern es ist eine Situation. Jeder Mensch kann in die Situation kommen, Flüchtling zu sein. Man ist nicht Flüchtling, sondern es muss eigentlich immer heißen, man ist ein Mensch auf der Flucht.
Ein Mensch. 15 Millionen Mal Flucht. So viele Situationen. Dazu dann noch die viel größere Gruppe globaler Pendler, Immi, Emi, Trans-, Post- und Ex-Migrierender mit Hintergrund, ohne Pass oder andersrum.
No, no va a quedar. Voy viajando. Yo voy a irme en mi país, a ver mi la familia y después vuelve. Después me fuiste, después vuelve. Así.
Menschen wohnen nicht an den Orten, an denen sie geboren sind. Menschen übertreten dabei Landesgrenzen. Menschen ziehen auf andere Kontinente.
Oder nehmen das Flugzeug. Und zwar nicht nur in den Norden. Allein innerhalb Lateinamerikas migrieren jährlich 4 Millionen Menschen. Tendenz steigend. Da sind gute Kennenlern-Tipps nie verkehrt.
La mejor manera de conocerlo y entenderlo es almorzando con ellos, conviviendo con ellos como uno más.
Hier lohnt das Übersetzen. Die beste Art, sie zu verstehen, ist mit ihnen zusammen Mittagessen. So hört sich Willkommenskultur an. In Deutschland formuliert man vorsichtiger.
Migration ist normal.
Ein guter Anfang für ein Menschenrecht auf Migration.
Você pode dizer de que cor é meu sangue? O seu, o dele. O dela e o deles. E do negro é preto? E do branco é branco?
Kannst du sagen, welche Farbe mein Blut hat? Dein Blut, seins, ihres. Ist das Blut der Schwarzen schwarz und der Weißen weiß? Metanoia nennt sich der Rap, den eine Gruppe von 20 jungen Männern mit Fluchthintergrund in Brasilien komponierte und im Dezember veröffentlichte. Es geht um Diskriminierung, um Rassismus, aber vor allem um Gewalt gegen Frauen. Metanoia heißt so viel wie das eigene Verhalten, die eigenen Sichtweisen zu hinterfragen. Der Rap entstand auf Anregung von Flüchtlingsfrauen aus Afrika und Nahost, die von der katholischen Hilfsorganisation Caritas in Brasilien betreut werden. Unter den Migranten pushten sie die Debatte über Geschlechtergleichheit, häusliche Gewalt und Missbrauch. Pünktlich zum Ende der internationalen Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen am 10. Dezember stellten sie den vielsprachigen Rap ins Internet. Vorurteile und Diskriminierung gehören zum Alltag der Menschen, die nach Brasilien kommen. Vor allem Migrantinnen und Migranten aus Afrika spüren, dass es in dem oft als multikulturell gepriesenen Brasilien tief verwurzelten Rassismus gibt. Brasilien gilt seit jeher als Land, das Flüchtende mit offenen Armen empfängt. Guilian Mukendi, der vor 10 Jahren aus dem Kongo nach Brasilien flüchtete, erlebt dennoch viele Vorurteile.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Flüchtlingen aus Afrika und beispielsweise aus Syrien oder anderen weißen Ländern. Wir Schwarzen sind mit heftigen Vorurteilen konfrontiert. Wenn du als Schwarzer hierher kommst, schauen die Leute dich nicht an. Sie halten dich für gefährlich, für jemanden, der in Brasilien Böses tun will. Viele glauben, du bist hier, um den Einheimischen die Arbeit zu stehlen.
2017 war die Zahl der Asylanträge in Brasilien so hoch wie noch nie. Knapp 34.000 Gesuche gingen bei der zuständigen Behörde CONARE ein. Gut die Hälfte davon kamen von VenezolanerInnen, die zumeist im nordbrasilianischen Bundesstaat Roraima die gemeinsame Grenze überquerten. Die meisten von ihnen gaben an, wegen der akuten Versorgungskrise in Venezuela zu migrieren und hoffen, in Brasilien vorübergehend Arbeit und ein besseres Auskommen zu finden. Doch der Amazonastaat Roraima ist mit dem plötzlichen Ansturm völlig überfordert. Elso González ist vor kurzem aus Venezuela angekommen.
Jeden Tag wird die Lage hier schwieriger. Jeden Tag kommen mehr Menschen an. Sie kommen nach Roraima, weil wir in Venezuela nicht wissen, was wir tun sollen. Alles wird immer teurer und unser Geld ist nichts mehr wert. Gott sei Dank bietet uns Brasilien Unterstützung an.
Die provisorischen Notunterkünfte sind überfüllt. Und obwohl Migrantinnen aus Brasilien während ihres Asylverfahrens arbeiten dürfen, leben die meisten Ankommenden aus Venezuela unter prekären Umständen. Brasiliens konservative Regierung benutzt die Zufluchtsuchenden gerne als Beweis für die Misswirtschaft des linksnationalistischen Präsidenten Nicolas Maduro im ständig kritisierten Nachbarland. Unter den Brasilianern nehmen derweil die Vorbehalte gegen die MigrantInnen aus dem Nachbarland zu. Die meisten Menschen, die Richtung Brasilien migrieren, stammen aus lateinamerikanischen oder karibischen Ländern. Sie flüchten vor Konflikten oder Notlagen, die weniger Schlagzeilen machen als die Kriege in Nahost. Isabel Marques, Repräsentantin des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge in Brasilien, benennt die Jugendbanden in Mittelamerika.
Die Krise in Mittelamerika hat sich deutlich verschlimmert. Die Zahl der Menschen, die aus Guatemala, Honduras oder El Salvador flüchten, ist in den letzten 5 Jahren sprunghaft angestiegen. Es sind inzwischen über 170.000 Zufluchtsuchende. Zumeist sind es Frauen und Kinder, die vor dem Treiben krimineller Banden flüchten.
Viele der Migrantinnen aus der Region haben allerdings kaum Chancen, als Zufluchtsuchende anerkannt zu werden. Das betrifft auch die tausenden Arbeitssuchenden aus den Andenländern. Die offiziellen Statistiken zeigen deswegen ein unvollständiges Bild der Einwanderung. Die knapp 10.000 Migranten, die nach den letzten offiziellen Angaben bis Ende 2016 als Flüchtlinge anerkannt wurden, stammen aus über 80 Ländern, die meisten von ihnen aus Afrika und aus Nahost. Außerdem nahm Brasilien rund 2.000 Syrer im Rahmen eines Sonderprogramms auf. Seit November vergangenen Jahres haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für Migration allerdings verändert. Ein neues Migrationsgesetz trat in Kraft und löste die geltenden Richtlinien noch aus Zeiten der Militärdiktatur ab, die Migration nur aus dem Blickwinkel der nationalen Sicherheit betrachteten. Das neue Gesetz gilt als fortschrittlich, weil es den Familiennachzug erleichtert und die Erteilung von Visa und Bleiberecht aus humanitären Gründen vorsieht. Doch die neue konservative Regierung unter Präsident Michel Temer verabschiedete gleichzeitig ein Dekret, mit dem nach Meinung von Menschenrechtlern wesentliche rechtliche Fortschritte des neuen Gesetzes in der Praxis gleich wieder rückgängig gemacht werden. Camila Asano von der Menschenrechtsorganisation Connectas.
Das neue Gesetz legt fest, dass es in Brasilien humanitäre Visa gibt. Aber in Temas Dekret wird die Umsetzung dieses Rechts auf die lange Bank geschoben. Deswegen ist diese Form von Bleiberecht nur schwer zu bekommen. Dies wäre gerade im Fall der Venezolaner wichtig, die derzeit die größte Gruppe von Migrantinnen sind.
Auch Festnahmen und Abschiebungen von Migrantinnen, die keine Papiere haben, werden durch dieses Dekret ermöglicht. Also genau das Gegenteil dessen, was die Mitte-Links-Regierung der inzwischen abgesetzten Präsidentin Dilma Rousseff bezweckte, als sie das Gesetz auf den Weg brachte, meint Camila Asano.
Die Auffassung, dass Migrantinnen aufgrund der Tatsache, dass sie flüchten mussten, festgenommen werden dürfen, ist eine völlig überholte Sichtweise. Sie definiert Migration als Frage der nationalen Sicherheit und nicht als Menschenrecht. Es ist die Vision derjenigen, die nicht verstehen, dass Migration Teil der menschlichen Realität ist.
Für den Migrationsexperten Paulo Illes hat das Ende November verabschiedete Dekret alle in der Migrationspolitik geplanten Fortschritte zunichte gemacht. Brasilien sei nun auf die repressive Linie der Industriestaaten eingeschwenkt.
Es soll so aussehen, als ob Brasilien die Zufluchtsuchenden aufnimmt. Aber in Wirklichkeit folgen wir jetzt der Logik, die in den USA oder in der Europäischen Union angewendet wird. Die Menschen, die auf der Flucht sind, werden kriminalisiert.
Basta ya, basta ya de la violencia familiar. Basta ya de la mujer menospreciar. Basta ya, vamos a acabar con aquel niño estragar. Que hasta el animal de tu casa tú tienes que cuidar.
Sem violência contra a mulher, mulher merece respeito.
Eu já cansei.
De tanto preconceito,
eu já cansei.
Da discriminação,
eu já cansei.
De tanto preconceito,
eu já cansei.
Da discriminação,
eu já cansei.
De tanto preconceito,
eu já cansei.
Da discriminação,
eu já cansei.
De tanto preconceito,
eu já cansei.
Da discriminação,
eu já cansei.
De tanto preconceito,
eu já cansei.
Da discriminação.
Am 8. März wird gestreikt. Nosotras paramos. Unter diesem Motto, natürlich mit gleichnamigem Hashtag, mobilisieren Frauen in Argentinien und anderen lateinamerikanischen Ländern zum Internationalen Frauentag. Im vergangenen Jahr haben an der Demonstration in Buenos Aires rund 500.000 Frauen teilgenommen. Ist das überhaupt noch zu toppen? Wie hat sich die feministische Bewegung in Argentinien im vergangenen Jahr entwickelt? Darüber haben wir mit Veronika Gago vom Organisationskollektiv Ni Una Menos gesprochen. Stichwort Zäsur.
Die Demo im vergangenen Jahr war wirklich sehr beeindruckend. Der 8. März 2017 bedeutet eine Zäsur in der feministischen Bewegung und ihrer Mobilisierungskraft. Es gibt ein Davor und ein Danach. Aber dieser Streik der Frauen in Argentinien war auch der Beginn einer staatlichen Repression, die wir als eine Politik der Gefangenschaft bezeichnen. Viele Aktivistinnen wurden an diesem Tag willkürlich von der Polizei festgenommen.
Und wie ging es nach der Demo mit euren Aktivitäten weiter?
Seit dem 8. März 2017 bis heute stand nichts still. Ni Una Menos und andere feministische Gruppen waren an verschiedenen Orten im ganzen Land aktiv und haben sich in gesellschaftliche Auseinandersetzungen eingemischt. Wir haben uns zum Beispiel mit den entlassenen Arbeiterinnen der Pepsi-Fabrik solidarisiert, die vor dem Kongressgebäude ein Protestcamp errichtet hatten. Es gab ein Treffen in der Stadt El Bolsón im Süden des Landes, um der Kriminalisierung der sozialen Proteste der indigenen Mapuche entgegenzutreten. Und wir sind nach Jujuy gereist, in den Norden des Landes, um dort für die Freilassung der Aktivistin und politischen Gefangenen Milagros Sala einzutreten.
Und das lässt sich alles unter dem Dach des Feminismus verbinden?
Dem Feminismus in Argentinien ist es gelungen, ein Netz an Querverbindungen herzustellen, weil er sich selbst verändert hat. Feminismus ist nicht mehr, wie er es viele Jahre lang war, ein thematisch eher begrenzter Aktivismus, der sich vor allem in der Mittelschicht und in akademischen Kreisen artikuliert, sondern er hat es geschafft, diese Begrenzung aufzubrechen und zu einer übergreifenden Angelegenheit zu werden. Was die sozialen Klassen betrifft, die Organisationen und Einzelpersonen, die darin involviert sind, aber auch hinsichtlich der Generationen. Junge Frauen machen hier ihre ersten politischen Erfahrungen und gleichzeitig sind Frauen beteiligt, die seit vielen Jahren politisch organisiert sind und die jetzt im Feminismus einen Schlüssel finden für ihre politische Verortung und zum besseren Verständnis ihrer eigenen Lebensrealitäten.
Kannst du uns dazu ein Beispiel nennen?
Feministische Kämpfe haben sich eng mit denen der Menschenrechtsbewegung verbündet. Angefangen hat das im Mai vergangenen Jahres mit den Protesten gegen ein Gerichtsurteil, wonach die Strafen von Tätern der Militärdiktatur unter bestimmten Umständen verkürzt werden sollten. Es gab Massendemonstrationen dagegen. Der Urteilsspruch wurde schließlich revidiert. Im August gab es Proteste, als der Aktivist Santiago Maldonado verschwand und wenige Monate später, als der Mapuche-Aktivist Rafael Nahuel bei einem Polizeieinsatz erschossen wurde. Es gibt einen neuen Kampf für die Gerechtigkeit von unten und hier spielt der Feminismus eine entscheidende Rolle und seine Fähigkeit, zwischen den verschiedenen Konflikten Verbindungslinien herzustellen. Es gab sehr bewegende Szenen. Nora Cortinas zum Beispiel, Madre de la Plaza de Mayo der ersten Stunde, sagte uns, jetzt endlich bin ich Feministin geworden.
Geht es dir da ähnlich? Du warst ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in verschiedenen sozialen Bewegungen involviert oder hast im engen Austausch zu ihnen gestanden. Warst du immer schon zuallererst Feministin?
Ich hatte zwar viel mit kollektiven Formen der Organisierung zu tun, mit sozialen Bewegungen, aber der Feminismus war darin nicht sehr präsent, obwohl ich mich natürlich mit Geschlechterfragen auseinandergesetzt habe, aber eher auf theoretischer Ebene, in Form von Texten, bei Diskussionen. Das erste Mal, als ich dem auch eine gesellschaftliche Wirkungsmächtigkeit zugesprochen habe, war beim Encuentro Nacional de Mujeres, beim Nationalen Frauentreffen. Diese Veranstaltung gibt es jedes Jahr und bereits seit über 30 Jahren. Sie ist ein wichtiger Vorläufer der Bewegung von heute. Ab 2003 etwa nahmen daran auch Piqueteras teil, also Frauen aus der organisierten Arbeitslosenbewegung. Von da an veränderten die Treffen stark ihren sozialen Charakter und sie bildeten den Nährboden für ein Netzwerk verschiedener Bewegungen. In den vergangenen Jahren sind diese Verbindungslinien noch einmal dichter und enger geworden.
Seit dem Jahr 2017 ist Ni Una Menos, keine Frau weniger, Teil einer sehr erfolgreichen weltweiten Bewegung. Für das Recht der Frauen auf körperliche Unversehrtheit, gegen Frauenmorde, für reproduktive Rechte und vieles mehr. Welche gesellschaftlichen Kräfte treten euren Forderungen entgegen?
Es gibt zwei Formen von Gegenoffensiven, die daraus resultieren, dass der Feminismus so stark geworden ist. Auf der einen Seite ist da der Markt, die Unternehmen. Nehmen wir das Beispiel Benetton. Das Modeunternehmen ist der größte Großgrundbesitzer im Süden Argentiniens. Während Benetton auf der einen Seite mitverantwortlich ist für die Kriminalisierung der Proteste der indigenen Mapuche, wird auf der anderen Seite die Hauptstadt gerade mit einer Werbekampagne Benetton Violetta in lila Farben zugepflastert, als wäre der Konzern feministisch. Wir Feministinnen treten dem natürlich vehement entgegen. Eine zweite Gegenoffensive kommt von Seiten der katholischen Kirche, die in Lateinamerika weiterhin sehr präsent ist. Hier wird vor der Gefahr der sogenannten Gender-Ideologie gewarnt. Diese Position zeigt sich etwa in Kampagnen gegen die Sexualerziehung in Peru, in der konservative Kreise unter dem Motto »Nicht mit meinen Kindern« mobil machen.
Also weiter auf die Straße gehen und für die Rechte der Frauen kämpfen. Denn Errungenschaften sind keineswegs selbstverständlich. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, streiken die Frauen in Argentinien und vielen anderen Ländern. Aber was machen eigentlich die Männer? Das haben wir Veronika Gago vom feministischen Netzwerk Ni Una Menos zum Abschluss unseres Gespräches gefragt.
Unser Rat an Sie ist, an diesem Tag reproduktive Tätigkeiten zu übernehmen, sich um Hausarbeit, Kinder und Angehörige zu kümmern. Denn der 8. März gehört den Frauen, Lesben, Trans und Travestis. Alle Männer sollten das Möglichste tun, damit die Frauen diesen Tag in Ruhe vorbereiten und streiken können. Und wenn sie doch unbedingt an der Demonstration teilnehmen wollen, dann bitte ganz hinten laufen oder am Rand.
Onda Hinhörer. Menschenrechte in anderthalb Minuten auf den Punkt gebracht. Heute Frauenrechte.
Frauenrechte sind Menschenrechte.
Doch trotz offizieller Gleichstellung von Frau und Mann ist die Mehrheit der Armen und Analphabeten weiblich.
Was müssen wir uns für Fragen stellen als Gesellschaft, damit das anders wird?
Man muss sich ja fragen, warum wird in den klassischen Frauenberufen so wenig bezahlt? Na, weil man deren Arbeit nicht wertschätzt, ganz einfach. Weil Frauen verdienen ja auch weniger, wenn sie im gleichen Beruf arbeiten wie Männer.
Kein Mensch kommt als Opfer oder als Täter auf diese Welt. Und doch gibt es auch hier geschlechtsspezifische Unterschiede.
Gerade bei den Tötungen ist es eben so, dass, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, werden mehr Männer getötet als Frauen. Aber sobald es in die Familie geht, in die Intimbeziehungen, dreht sich das Bild um und Frauen sind mehrheitlich die Opfer.
Zeit, sich gegen Gewalt an Frauen zu organisieren, findet der Zusammenschluss Keine mehr, der in Anlehnung an die argentinische Bewegung Ni Una Menos hier in Deutschland entstanden ist.
Weil ich es wichtig finde, dass Feminizide und Frauenmorde sichtbarer gemacht werden.
Diese Probleme, die passieren überall in der ganzen Welt. Und wir sind hier, um das zu ändern.
Also aufgepasst, das ist ein Problem, das alle angeht. Nur gemeinsam schaffen wir es, die patriarchalen Strukturen zu durchbrechen und eine wirkliche Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen.
So guys, if you're hearing this, we need you to stand up and fight for women's rights.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.